Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei B und Besuch. Heute ist mein Besuch uns zugeschaltet per chinesischem Satellit aus der Hauptstadt, aus Berlin. Und es ist der Dr. Michael Andrik. Ich freue mich sehr, dass ich dich begrüßen darf. Und wir haben uns geeinigt, dass wir nicht anfangen auf B und B zum ersten Mal mit dem Sie. Ich sitze ja eigentlich nur Polizisten, die ich nicht kenne. Das freut mich sehr. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wenn ich dich ganz kurz noch anmoderieren darf, wir sind ja in einem Podcast mit Bild. Michael Andrik ist so eine Art Kontaktschuld-Unterbrecherschalter in meinen Augen, also in allen Medien als Kolumnist unterwegs, promovierter Philosoph, der aber von Berliner Zeitung, ergänze bitte, falls ich was vergesse, Nordkorea, Berliner Zeitung bis Cicero, aber auch Welt und Freitag und mit Berührungspunkten zu Formaten wie Fairtalk und aber gleichzeitig dem RND und jetzt auch noch B und Besuch, überall schreibt. Ich bin über dich gestolpert damals. Das erste war, glaube ich, kannst du mich korrigieren, wenn dies möglich ist, ist alles möglich oder so ist alles möglich.
Ja, war dies möglich, so ist alles möglich.
Ja, und damals habe ich gedacht, als ich dich gelesen habe in der Berliner Zeitung, kannte ich dich vorher nicht und dachte, wow, der ist ja richtig gut. Schade, der ist bestimmt morgen gefeuert. Das war in der Berliner Zeitung, zum Glück warst du dann ja noch länger da. Die Frage ist, und du machst ja nebenher auch noch ein paar andere Dinge, neben dem Philosophischen bist du dann auch noch im Management. Und mein Interesse ist gewaltig, ehrlich gesagt, wie man das alles unter einen Hut kriegt und wie man das aushält. So, jetzt habe ich genug geredet. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sven, vielen Dank für die Einladung.
Aber die Frage verstehst du schon, also im Ansatz, wenn ich sage, du bist ja eigentlich der Einzige, der auf nicht nur in unserer, sagen wir mal, Alternativmedienblase sich bewegen darf, sondern auch im Mainstream. Und ist das, hat das irgendwie Sinn und Methode oder?
Also ich habe da eine ganz banale Betrachtung dazu. Also ich gehe überall dorthin, wo ich glaube, dass intellektuelle Qualität zu finden ist und wo journalistisch gearbeitet wird. Das heißt also, wo Öffentlichkeit hergestellt wird über Themen, die von Bedeutung sind für viele in der Gesellschaft. Mhm. Und das passiert in den öffentlich-rechtlichen Medien auf ihre Weise, genauso wie das auch hier passiert und in der Weltwoche und im Freitag und in der Berliner Zeitung. Und deshalb schicke ich da überall mal was hin und bisher komme ich auch überall mal durch.
Sind ja jetzt teilweise auch in neuerer Zeit, wie gesagt, ich freue mich, dass du da bist und da bleiben darfst oder freiwillig da bleibst. Du hast jetzt zuletzt, glaube ich, in der Berliner Zeitung einen Text, korrigiere mich, alle wissen es, geschrieben.
Alle wissen es, das war meine letzte Kolumne, ja.
Wo ich wie damals dachte, das ist ja auch mit Kompliment an die Berliner Zeitung. Also schön, dass du das darfst, denn es wird ja da offensichtlich gehört. Also du,
das ist ja ein Also ich denke, dass diese Kontaktschuld- und Brandmauer-Erkrankung, die wir hier im deutschen Diskurs haben, die lebt davon, dass die Leute sich einbilden, dass die besteht und dass man sich nach ihr richten muss. Also ein großer Teil ist eine self-fulfilling prophecy. Ich bin zu meinem jetzigen Buch im Moralgefängnis vom Bayerischen Rundfunk interviewt worden und von vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, aber natürlich auch auf den Nachdenkseiten und anderswo. Und überall dort wird im Grunde guter Journalismus gemacht mit klarer Tendenz. Natürlich kommen meine Aussagen über die Moralinverseuchung des Diskurses und über die Reformbedürftigkeit der öffentlich-rechtlichen Strukturen, die kommen im Bayerischen Rundfunk in den letzten 4 Minuten des Beitrags, nachdem man vorher erfahren hat, wo Hass und Hetze gemacht wird, ne? Und wie man darauf zu reagieren hat als guter Bürger. Natürlich ist das so. Aber bei den Nachdenkseiten ist das ja nicht anders. Bei den Nachdenkseiten wird die eine hyperregierungskritische Äußerung, die ich in einem ansonsten philosophischen Interview mache, oben drüber geschrieben und als große Headline in den sozialen Medien gespielt. Also ich kann hier tatsächlich nicht erkennen, dass hier ein so besonderes Geschehen abläuft. Medien sind Tendenzbetriebe und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Tendenzbetrieb, der Establishment- und regierungsnah ist. Und B&B ist wahrscheinlich ein Tendenzbetrieb, der dem Milieu der extremen Regierungs- und Gesellschaftskritik sehr affin ist. Ja? Und insofern seid ihr auch ein Tendenzbetrieb. Ja. Und als Philosoph interessieren mich die Dinge im unbestimmten Artikel. Also mich interessiert nicht so sehr jetzt zum Beispiel dieser Krieg, sondern mich interessiert eher, wie funktioniert ein Krieg und der Diskurs über einen Krieg. Und das macht es vielleicht auch ein bisschen leichter, in unterschiedlichen Medien präsent zu sein, dass der Kern meiner Texte eigentlich immer ein argumentativer Kern ist. Also auch dieser Text Alle Wissen ist im Grunde ein hochargumentativer Text. Ich frage mich einfach, wie kann denn das sein, wenn man statistisch weiß, dass über 120.000 Menschen seit April 21 unerwartet verstorben sind in Deutschland, ja? Wie kann das denn sein, dass es darüber so eine große Ruhe gibt? Denn wenn man mal ein bisschen anthropologische Grundkenntnisse aktiviert, dann weiß man, also mindestens 100 Millionen Mal muss in Deutschland einer zum anderen gesagt haben, du, der Klaus oder die Petra oder wer auch immer, ist unerwartet verstorben. Und dann müsste es ja ein viel größeres Thema sein. Aber es ist ein argumentativer Zugang zu dem Thema.
Ja, also gegen die B&B-Vermutung möchte ich mich verwehren, dass wir irgendwie, du hast wahrscheinlich nicht alle 106 Folgen gesehen. Wir bemühen uns schon auf einen anderen Blick. Also auch wenn wir jetzt einsortiert werden und als unter Alternativmedial, aber das ist ja ein sehr, sehr weiter Blick. Du weißt das gut, ja, wie gesagt, nachholen, 106 Folgen, ist alles sehr spannend. Bin ich bei dir, nur ich habe dieses, das wollen wir auch mal hochhalten, also das Moralgefängnis, im Moralgefängnis, das neue Buch von Michael Andrik. Ich hoffe, das ist mit im Bild, das ist kein Krimi. Vielleicht sollten wir behaupten, es wäre ein Krimi, weil dann kaufen es mehr. Sehr gut, du weißt, wir haben kurz gesprochen, vorher mal, dass ich ein bisschen irritiert war über den Einstieg. Also ich kannte dich, ich habe das Buch dann natürlich auch mit Freude zu Ende gelesen und war im hinteren Teil, also in der Analyse und in den Begriffen, war ich komplett wieder bei dir. Aber gedacht, warum habe ich mich denn so geärgert über den Einstieg? Und wenn ich mich über jemanden, den ich eigentlich sehr schätze und den ich wahnsinnig gern lese und als Denker schätze, und dann sage ich, warum ärgere ich mich denn eine halbe Stunde über den? Dann muss ich ja mich fragen, was ist denn da los? Dass der Streit sucht, der Andrik, das weiß ich. Also ich habe auch dein anderes Buch gelesen, das finde ich ja auch richtig. Aber da habe ich gedacht, was du gerade ausführst. Und ich sage, ja, der macht da vorne etwas. Im Grunde versucht er, die beiden Lager abzuholen. Also, dass er nicht sagt, ich schreibe jetzt nur für die Nachdenkseitenleser, aber auch nicht für das BR. Und muss ich dich mal fragen, hältst du das für gelungen? Und hältst du das für einen gangbaren Weg, was du da gemacht hast? Also, dass du sagst, ich muss ja erstmal auch die Öffentlich-Rechtlichen abholen.
Na, lass mich mal einen Satz dazu sagen, was ich da überhaupt gemacht habe, was die Intention hinter dem Buch war. Also ich selber bin an dem Einbruch einer quasi verwaltungsdiktatorischen Regierungsweise in Deutschland, ja, mit Eingriffen bis ins Privatleben, bis in die Gesundheit der Bürger. Daran bin ich fast eingegangen. Ich konnte damit nicht leben. Ja? Ja. Und ich habe viel Abneigung und Widerstreben auch gehabt gegenüber allen Akteuren dieses Desasters und auch gegenüber vielen Mitbürgern, die so ohne Fragen zu stellen ihre Grundfreiheiten drangegeben haben und sich auf eine geradezu kindliche Art und Weise auch lange Zeit gegen frei verfügbare Tatsachen haben einschüchtern und drangsalieren lassen. Und aus so einer Haltung der Beleidigung, der Abneigung heraus. Sind auch manche meiner Kolumnen damals entstanden, wobei ich immer sehr darauf geachtet habe, die so zu schreiben, dass sie noch diskutabel sind. Ne? Aber mir ist klar geworden, beim Nachdenken über diesen Bruch mit einer republikanischen Tradition, den wir da erlebt haben, dass ein Buch, was ich aus Ablehnung herausschreibe, mit dem Bedürfnis klarzustellen, wer Recht hat, mit dem Bedürfnis aufzuzeigen, wie genau im Detail unterschiedliche Verbrechen geschehen sind und angebahnt worden sind. Mir ist klar geworden, dass ich damit kein Veränderungspotenzial aktivieren kann. Ja, das, natürlich ist es wichtig, ich teile da also auch die klugen Aussagen von jemandem wie Tom Lausen, der zum Beispiel sagt, ja, wichtig ist, dass wir was haben, was im Regal steht, auf Papier, wo drauf steht, wie es war, weil die digitalen Räume zensiert und manipuliert sind und das wird nur noch zunehmen. Deswegen ist das für mich sehr verdienstvoll, ja, solche Bücher zu schreiben, die auch mal eine Abrechnung darstellen mit der offiziellen Politik. Mein Interesse war aber, ein Verständigungsangebot zu machen. Denn es ist ja nicht nur die Corona-Krise, in der die deutsche Politik nicht mehr republikanisch und freiheitlich war. Wir haben eine demagogische Verhetzung der Diskussion aller entscheidenden großen Themen.
Ja.
Und ich habe mir dieses Muster vergegenwärtigt und habe mir gesagt, man müsste es schaffen, eine breite Öffentlichkeit über die Mechanismen und die begrifflichen Operationen aufzuklären, mit denen in der Kommunikation ein angstbesetztes Diskussionsklima erzeugt wird. Sodass die Leute dann vor Ansagen kuschen, ja, die in einem Angstnarrativ eingebettet sind. Und um das zu tun, ist es eben notwendig, einen gemeinsamen Erfahrungskern zu finden und einen gemeinsamen Verständnissockel aufzubauen, unabhängig davon, wer jetzt in den brennenden Themen der Zeit sich dort oder dort positioniert hat. Also unabhängig davon, ob man jetzt auf Querdenken-Demos war oder sich dreimal hat boostern lassen, unabhängig davon, ob man meint, Putin ist ein Diktator, der sein Weltreich wiederhaben will, oder Putin ist ein von den Amerikanern angegriffener Verteidigungskünstler. Ja, also ganz egal, wie man sich jetzt aufstellt in den einzelnen Debatten der Zeit, als Philosoph habe ich es als meine Aufgabe gesehen, aufzuspüren, ja, was ist denn auf der prinzipiellen, auf der begrifflichen Ebene eigentlich hier der Fall? Was geschieht hier eigentlich? Und das ist das Projekt, sagen wir mal, für die ersten 3-4 Kapitel in dem Buch. Zunächst mal zu sagen, wo ist denn die gemeinsame Erfahrungsbasis? Welche psychologischen Mechanismen spielen bei der Stressbewältigung eine Rolle? Und wie kann man begrifflich verstehen, worin Moralisierung besteht und was sie mit einer Kommunikationssituation macht, privat und öffentlich. Und wenn man das alles hinter sich hat, ja, was dich dann vielleicht geärgert hat oder dir langatmig vorkam, wirst du mir gleich ja noch sagen, dann kann man tatsächlich in die heutige kulturelle Praxis in Deutschland schauen und in die politische Praxis und kann tatsächlich erkennen, ach ja, stimmt ja, all diese verbreiteten Auffassungsweisen, Handlungsweisen, abkanzeln, umstritten machen, einander mit Kontaktschuld, Vorwürfen begegnen, all das sind ja tatsächlich kulturelle Institutionen, die vollkommen Sinn ergeben in einem moralistisch verhetzten Diskussionsklima. Die haben ihre Richtigkeit sozusagen. Und man kann sie entweder weiter betreiben oder man kann ihnen halt die Gefolgschaft entziehen. Und das ist für mich Aufklärung. Ich sage den Leuten nicht, ihr sollt für oder gegen irgendwas Bestimmtes sein. Ich versuche, ein Verständnisangebot darüber zu machen, was mit ihnen geschieht und was sie selber vielleicht auch mitbetreiben. Und dann können sie damit etwas machen.
Genau, lass mich da ganz kurz einhaken. Das war jetzt, ich hätte mir einen Zettel machen müssen mit Notizen. Also was mich irritiert hat in diesem ersten Teil, war, ich hatte so den Eindruck, und eigentlich bestätigst du das, also indem du sagst, wir waren ja alle so ein bisschen schuld. Ja, also wir haben das ja eigentlich alle gemacht, was du da vorbereitest. Ich glaube auch, Hering hat das dann auch so auf die Spitze formuliert, was ich dann wieder falsch fand. Ich hatte so den Eindruck, ich bin jetzt auch ein bisschen mitschuldig, weil ich die anderen nicht verstanden habe, die mich ausgegrenzt und fertig gemacht haben. Das war das, was mich irritiert hat. Also, dass ich dachte, ja, ich bin hier das Mobbing-Opfer, aber ich soll jetzt auch mal auf den Dennis zugehen, der mich jetzt irgendwie 2 Jahre lang im Schulklo angezündet hat. Und das fand ich irgendwie falsch. Ja, also nur um
da. Ja, wenn ich das geschrieben hätte, wäre das falsch. Aber das habe ich ja tatsächlich nicht geschrieben. Habe ich auch dem Herrn Hering gesagt, ich empfehle deinen Zuschauern sehr, mal diese Auseinandersetzung zu lesen. Also Herr Hering hat mein Buch verrissen und man kann seine ganze Rezension in dem Satz zusammenfassen, er wünscht sich ein ganz anderes Buch.
Er
wollte ein Buch, was die Schuldigen anklagt.
Ja.
Und ich habe ein Buch geschrieben, was den Mechanismus unserer kranken, durchpolemisierten, destruktiven Diskussionen und Interaktionen in der ehemaligen Republik hier verständlich macht. Ja?
Ja.
Und das ist eine andere Betrachtungsebene.
Ja, ja, und nochmal, nach dem Irritiertsein bin ich ja mit mir selber dann zugange und sage, Moment mal, ja, vielleicht meint er das gar nicht, dass ich jetzt auch irgendwie mitgemobbt habe. Es ist vielleicht ein tieferer Sinn dahinter und deswegen komme ich jetzt auf die Doppelfunktion von Michael Andrik. Der kann ja beides. Also der kann als Philosoph, und das hat er mir in einem sehr klugen Buch erklärt, das heißt übrigens Erfolgslehre, und darüber möchte ich gleich noch länger mit dir sprechen, das ist dieses hier. Philosophen und Manager haben, glaube ich, ein ganz grundsätzlich diametral entgegengesetztes Anforderungsprofil. Ich glaube, der Herr Andrik fasst es dann zusammen als, ja, du könntest, ich zitiere mal den Herrn Michael, der eine muss dann mit Ratio einer klaren Zielvorgabe dienen, während der andere mit Vernunft einer sehr freien und nicht vorgegebenen Dingen dient. So, das sind ja, also unterschiedlicher kann man ja eigentlich gar nicht antreten als Job Description. Und ich hatte bei dem im ersten Teil, nachdem ich dann nochmal zweimal nachdenken durfte, den Eindruck, das ist nicht verkehrt. Ob es erfolgreich sein wird, weiß ich nicht. Aber dass man sagt, das ist eigentlich ein Management-Ansatz. Du hast ja ein Ziel, ob aus Selbstverteidigung oder um dich überhaupt zu retten, deinen Verstand und dein Herz zu retten, dass diese Gemeinschaft, Gesellschaft in irgendeiner Weise wieder zusammenfindet, unterstelle ich. Also, dass es dir nicht egal ist. Und wenn das eine Managementfrage dann zu fragen, wie erreiche ich dieses Ziel? Und das erreiche ich sicherlich nicht, indem ich eine Abrechnung mache, die jetzt jemand anders vielleicht so gemacht hätte. Also indem ich jetzt den Mobbern das alles um die Ohren haue, sondern indem ich sage, nee, ich muss die erstmal wieder in irgendeiner Form zusammenführen. Und zwar die beiden Welten, in denen du dich ja auch bewegst. Also von den Öffentlich-Rechtlichen, die anders werden, zu den abseitigen Medien wie B&B. Und man sagt, wir müssen ja beide Gruppen wieder an einen Tisch führen. Das hat mich versöhnt mit dem, was du da machst. So, sag mir, dass ich mich täusche.
Ja, nein, das ist schon die Idee gewesen. Und das ist tatsächlich eine, da ist mal das Wort angebracht, ist tatsächlich eine spirituelle Entscheidung gewesen. Ja, also ich bin ein Freund dieser stoischen oder vielleicht auch buddhistischen Kaskade, dass man sagt, also die eigenen Absichten legen die eigenen Gedanken fest und die eigenen Gedanken die Handlungen, und daraus werden dann Gewohnheiten, und aus Gewohnheiten wird der Charakter, und der wird dein Schicksal. Ja, ich mag das, weil das nämlich bedeutet, dass das eigene Leben von jedem Moment an auch reformierbar ist, indem ich mich nämlich auf meine Absichten besinne. Und als ich angefangen habe, dieses Im Moralgefängnis zu verfassen, war meine Absicht, reinen Tisch zu machen mit dieser ganzen Katastrophe.
Ja.
Und als ich dann 50, 60 Seiten in der Richtung geschrieben habe, habe ich die weggeworfen. Das beschreibe ich auch in dem Buch. Und habe nochmal neu angesetzt und habe meine Absicht verändert. Und habe gesagt, meine Absicht ist es, in der Sache kompromisslos und klar zu sein, was die Mechanismen angeht, unter denen unser Diskurs stattfindet und die wir selber mit befeuern. Also in der Sache wollte ich klar, transparent und einfach mich äußern, sodass eigentlich jeder, der das konzentriert liest, wird sagen müssen, ja, stimmt, also kann ich nicht von der Hand weisen. Und dann im zweiten Teil des Buches möchte ich zeigen, wie man mit diesem begrifflichen Handwerkszeug verstehen kann, was man selber gern mal tut, wahrscheinlich auch, und was andere gerne tun und was sogar schon Institution geworden ist bei uns in der Gesellschaft. Und dort einen prinzipiell informierten Blick den Menschen zu ermöglichen darauf. Also zum Beispiel eine Sache, die dort sehr gut funktioniert hat, glaube ich, bei meinen Lesungen öfters auch mache ich das, da ziehe ich einfach mein Smartphone raus und sage hier, viele bürgerlich gebildete Menschen finden das ganz prima, dass es da den Faktenfuchs gibt, der für sie prüft, denn es gibt ja so viel Desinformation. Wenn ich das mache, nach einer Dreiviertelstunde Lesung, wo ich dieses begriffliche Gerüst aufgebaut habe, dann fangen die Leute an zu lachen. Aber sie lachen dann eben auch über sich selbst. Und das ist für mich ein wichtiger Moment, wo ich dann weiß, okay, es ist mir gelungen, nicht in den Schützengraben zu springen, sondern zwischen ihm spazieren zu gehen. Ja? Und ein anderer wichtiger Moment war neulich in diesem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo die erste Frage des Journalisten war, Sie reden ja mit seriösen Medien, aber auch mit den Verschwörungsonkels da. Mhm. Ja. Und da habe ich ihm einfach geantwortet, sinngemäß, wir sollten einander nicht behelligen mit solchen Bezichtigungen, ne, dass ein Kanal umstritten ist oder unseriös oder so. Wir sollten Journalismus Punkt für Punkt bewerten. Mhm. Ne? Denn wir wollen ja doch beide kein Wahrheitsministerium haben, ne, das dann festlegen kann, ab wann etwas umstritten ist. Mhm. Ja. So, ist ja übrigens ein Qualitätsprädikat. Ne? Also die Tatsache, dass jemand wie Norbert Hering mein Buch verreißt und dann sagt, schreiben Sie doch eine Erwiderung darauf. Ja. Ist ein Qualitätsprädikat, sowohl für Norbert Hering als auch für mein Buch. Ja. Dass etwas umstritten ist, zeigt, dass es etwas zu streiten gibt. Ja. Und das ist das Medium des Fortschritts.
Ja. Ich erinnere mich gut an den ehemaligen Rubicon, wo wir auch das gemacht haben. Und das war genau der Punkt, den Sie gerade ansprechen. Ich habe gesagt, hurra, hurra, die Schulpflicht brennt. Und habe stattdessen eine Erziehungspflicht gefordert und die Abschaffung von irgendwelchen Schulbehörden, weil das sind ja keine Schülerbehörden. Daraufhin gab es dann ordentlich Feuer und Widerspruch von anderen. Und das war genau der Punkt. Mhm. Einige haben dann auch da sofort dann irgendwie ihre Zusammenarbeit und sich aus dem Beirat verabschiedet, weil der Böttcher da schreiben darf. Und mir war es genau wichtig, dass dann zwei andere kommen und sagen, den Böttcher zerlegen wir jetzt oder widersprechen einfach energisch. Das ist ja genau für mich Journalismus. Gut, also das, jetzt haben wir Herrn Hering gelobt, obwohl er sie kritisiert hat, aber er wollte ja nur ein anderes Buch, oder? Und Ihre Absicht war eine andere.
Seine Absicht war, also er wollte gerne nochmal lesen, wer das Desaster der letzten 4 Corona-Jahre angerichtet hat. Mhm. Aber das ist nicht das Thema meines Buches.
Das meine ich, deswegen möchte ich darauf nochmal zurückkommen, was du gerade sagtest, also dass dich das ja auch fast auseinandergenommen hat, da kriege ich sehr offene Ohren, also diese Zeit, das ging mir auch so. Und dass man dann nach dem Wütendsein das genauso macht, wie du es beschreibst, aber dann sagt, das kann doch nicht wie mein Ernst sein, weil wo führt denn das hin? Und so verstehe ich auch zumindest die Intention verstehe ich hoffentlich richtig, dass man sagt, wir können doch nicht auf diesem Weg weitergehen und diese Mechanismen weiter bedienen, die du ja ausführlich im zweiten Teil beschreibst. Ja. Denn wo soll das enden? Weil dann kommen wir ja auch jetzt jenseits der Coronaviren sonst was Debatte, haben wir das ja in jedem Feld, auch in den Blasen, haben wir wieder Blasen, wo die Leute unfähig sind, dann mit dem neuen Thema umzugehen. Es ist ja keineswegs so, dass auf unserer der alternativmedialen Seite alle über ausreichend Verstand verfügen, also oder auch Herz, diese Diskussion zu führen. Du hast ja dann unterhalb von der Einigkeit, ja, wir wollten alle keine Impfung und das war ein großer Fake, hast du ja wieder die gleichen Entzweiungsmechanismen in den kleinen Gruppen.
Und so, du sagst es. Und deswegen ist eben die genuine Aufgabe eines Philosophen, der also prinzipiell über die Dinge nachdenkt, ist es aufzuzeigen, was sich an diesen Diskussionen inner- und außerhalb der kleinen und großen Blasen, was sich daran zeigt, was sich daran offenbart. Denn wenn man das verstanden hat, dann kann man tatsächlich auch prinzipiell etwas verändern. Das kann man aber nur, wenn man eben auf Grundprinzipien schaut und nicht auf Einzelfälle. Und ich sehe tatsächlich das Ganze mit einem großen Mitgefühl, also sowohl mit mir selber versuche ich da Mitgefühl zu haben und mir das zuzugestehen, aber auch bei anderen. Die Folge eines durch sachwidrige Moralisierung verhetzten Diskursklimas ist, dass die Menschen sich permanent so verhalten, wie man sich unter Angst eben verhält. Mhm. Der Sinn einer öffentlichen Aussage ändert in einem moralisch verhetzten Diskussionsklima seinen Sinn radikal. Jetzt habe ich einen furchtbaren Satz produziert. Der Sinn einer öffentlichen Aussage verändert sich radikal in einem moralisch verhetzten Diskussionsklima. Es geht nicht mehr darum, sich auszutauschen, also ein Argument oder eine Erwägung in den Raum zu stellen. Es geht darum, sich selber in einer Fraktion in Sicherheit zu bringen durch das, was man sagt.
Ja.
Und sich selber vor Ausgrenzung zu bewahren. Aber das hat ja, du hast gefragt, wohin das führt. Es führt zunächst mal in eine radikale Verdummung des öffentlichen Diskurses. Denn wenn eine Sachfrage, zum Beispiel die Kernenergie oder die Corona-Gentherapie oder was immer es war, wenn die markiert ist, demagogisch, das bedeutet, wenn ich da X sage, dann wird das nicht mehr betrachtet als eine Meinungsäußerung für den Austausch, sondern als Offenbarung einer schlechten Charaktereigenschaft von mir.
Ja.
Ja? Ja. Wenn das erstmal der Fall ist, dann werden die Sachfragen gar nicht mehr in der Breite und Tiefe diskutiert, wie es für eine vernünftige Lösung nötig wäre. Und das erklärt ganz unmittelbar und ganz präzise das infantile Niveau, auf dem Energiewende, Ukraine-Krieg, angeblicher oder realer globaler Klimawandel, Handelsabkommen, WHO-Abkommen, das infantile Schlagwortniveau, auf denen das selbst in FAZ, Süddeutsche und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert wird und was dort schon als Sachdiskussion dient. Also wir verlieren im öffentlich-rechtlichen Kosmos, genauso wie manchmal auch auf den stark regierungskritischen Portalen, man verliert den Kontakt zur Wirklichkeit. Und außer Kontakt zur Wirklichkeit eine Industriegesellschaft zu managen, das funktioniert ein paar Jahre, solange man neue Schulden drucken kann, also solange man neues Geld drucken kann.
Ja.
Aber das kommt jetzt an sein Ende. Es wird irgendwann offenbar werden, dass grüner Wasserstoff ein Dauersubventionsgeschäft ist und am Ende ist er immer noch 4 bis 5 Mal so teuer wie der Stahl, der anderswo produziert wird. Die Wirklichkeit kommt zu uns, ja. Und das moralisch verhetzte Diskussionsklima, in dem es nur noch darum geht zu zeigen, ja, ich bin für grüne Technologien, die unsere notwendige, moralisch verpflichtende Energiewende umsetzen, ja. Das Klima, in dem diese Äußerungen notwendig sind, um nicht als rechtsradikal oder als extremistisch oder als Leugner von irgendwas gebrandmarkt zu werden. Dieses Diskussionsklima ist sowas wie ein Puffer gegen die Wirklichkeit. Ja? Denn die politischen Akteure haben sich ja mit diesen Floskeln, die moralisch vorgeschrieben, aber sachlich häufig ja völlig haltlos sind, in ihre Ämter gehievt. Das heißt, die werden den Staat bis über alle Ohren verschulden, um möglichst lange aufgrund dieses Tickets an der Macht bleiben zu können. Ja? Der Weg zum Kontakt mit der Wirklichkeit ist in einem moralisch verhetzten Diskussionsklima immer, immer größer. Und deswegen muss es in einer Katastrophe enden. Es muss ökonomisch in einer Katastrophe enden und es birgt die große Gefahr, tatsächlich am Ende in einem totalitären Staatswesen zu enden. Auch darüber schreibe ich in dem Buch, ich meine das sehr ernst, also nach der Analyse dieser unterschiedlichen Kulturphänomene, die auf deplatzierter Moralisierung und Demagogie beruhen, schreibe ich ein Kapitel, das heißt die Möglichkeit eines totalitären Staates.
Ja.
Und ich schreibe auch darüber, warum die Deutschen die allerletzten sind, die bemerken, dass totalitäre Tendenzen Platz greifen. Die allerletzten. Das hat kulturelle Gründe.
Ja, da will ich aber dann, ich höre mir das Gespräch danach nochmal an und gehe dann an verschiedenen Stellen von dem, was du gerade gesagt hast, nochmal dazwischen. Aber an der Stelle würde ich jetzt bei dir bleiben. Du, also wenn du sagst, dass das in Deutschland besonders stark ist, hat Gründe. Dann lass mich da mal bitte mit voll drauf gehen, weil du hast einen schönen Satz drin, da musste ich wie häufiger nicken. Aber wir haben wohl gewisse Schwierigkeiten, uns einzugestehen. Das, ich glaube, du nennst das dann also moralischen Offenbarungseid. Ich bin nicht ganz sicher. Also, dass der Deutsche, wenn er sich jetzt eingestehen müsste, dass er auf dem besten Weg ist, den Totalitarismus wieder zuzulassen, also dass das ein solcher moralischer Offenbarungseid wäre, dass die Hürde eigentlich fast zu hoch ist für uns als Deutsche, uns dem zu stellen. Da habe ich nicht nur zweimal lesen müssen, sondern gedacht, da hat er völlig recht, das ist ein echtes Problem. An der Stelle muss man auch vielleicht mal einhaken und sagen, es wäre besser, ihr gesteht euch das jetzt ein, dass ihr da auf einen sehr, sehr gefährlichen Pfad gegangen ist. Und wir können auch nochmal zusammen auf die Couch. Ansonsten gehen wir nämlich unter fliegenden Genderfahnen. Wenn wir jetzt nicht diesen Punkt machen und sagen, warum, wie sind wir da jetzt reingeraten? Wir haben es doch nur gut gemeint, sind aber spätestens vor 4 Jahren abgebogen auf einen Weg, der direkt in den Totalitarismus führt. Und wenn wir da jetzt nicht einhaken und sagen, okay, eigentlich ist schon zu spät. Wir können eigentlich nicht mehr sagen, weil wir damit unsere Selbstachtung komplett verlieren, weil das ist ja genau das, was den Deutschen nie wieder passieren durfte. Mhm. Und kommen wir da, genau. Das ist die Frage, kommen wir da rein, also dass man den unsere Mitbürger nochmal in den Arm nehmen und sagen, ja, ihr habt einen Fehler gemacht, wir sind euch nicht böse, aber wir müssen jetzt umkehren. Du möchtest ihn nicht in den Arm nehmen, ne? Du bist strenger als ich, das finde ich gut. Ich versuche deinem persönlichen,
manche mehr, manche weniger,
deinem persönlichen Weg zu folgen, den du klugerweise eingeschlagen hast, und du bist jetzt strenger als ich. Finde ich gut.
Also ich bin manchmal überfordert von dieser, also für mich ist es immer schon schwierig genug, das klar und einfach zu sagen, was ich für die Wahrheit halte. Mhm. Ja. Und dann sozusagen aus diesem Wahrheitssagen dann auch noch die Gesellschaftsrettung abzuleiten, das ist mir manchmal, da bin ich manchmal überfordert damit. Ja. Mhm. Aber ich will doch so viel sagen. Es ist tatsächlich immer wieder dieselbe Frage, die sich in der Geschichte periodisch ja zu stellen scheint. Nämlich, können wir sehen, wer wir sind, können wir das aussprechen und anerkennen, als was wir uns erwiesen haben in der Vergangenheit, ja? Mhm. Und dann einen objektiven Blick darauf werfen. Schaffen wir das? Ich weiß nicht, meine Hoffnung ist, dass das geht, aber ich möchte mal an ein paar einfache Tatsachen erinnern. Mhm. Und das habe ich in einem eigentlich mirakulöser Weise, habe ich das machen können. Ich glaube, 22 war das, wenn ich es richtig sehe. Oder 23? Ich glaube, 22. Im September, im Freitag, habe ich einen Text geschrieben, hat unser Staat totalitäre Tendenzen? Mhm. Und ich habe dort den Grundgedanken eines Kapitels entwickelt, was jetzt im Buch steht als die deutsche Immunschwäche.
Ja.
Und der Grundgedanke ist folgender. Es besteht lexikalisch überhaupt gar kein Zweifel daran, dass die sogenannte Corona-Politik totalitär war. Mhm. Warum? Na, ganz einfach. Weil in dem Moment, wo ich ein Therapeutikum Leuten verpflichtend verordne, von dem man weiß, dass eine seiner Nebenwirkungen der Tod sein kann,
ja,
in dem Moment habe ich Menschen mit Leib und Leben einem staatlichen Eingriff unterworfen, der gerechtfertigt wird mit einem moralischen Motiv. Solidarität, Schutz des Lebens und so weiter. Das heißt, das, was in einem solchen Akt geschieht, ist das Ignorieren der Tatsache, dass kein Mensch nur als Mittel zu irgendeinem Zweck behandelt werden darf. Darin besteht aber die Würde des Menschen. Die Würde, was Würde hat, aber hat keinen Preis, sagt Kant sehr schön, nicht? Würde hat, was keinen Preis hat. Würde hat nach der deutschen Grundgesetzordnung nur der Mensch. Das bedeutet, dass der Mensch das Einzige auf unserem Territorium ist, was niemals als bloßes Mittel zu irgendeinem Zweck verwendet werden darf.
Ja.
Diese Logik ist in der Corona-Politik gebrochen worden. Und zwar nicht ein bisschen. Sie ist systematisch gebrochen worden. Und sie ist gebrochen worden von der gesamten Staatsbesatzung.
Ja.
Der Chef des Bundesverfassungsgerichts, die Oberhäupter der Geheimdienste, die Innenminister, die wie Sultane einfach rechtsunabhängig Veranstaltungen und Demonstrationen verboten haben, mit dem Hinweis, die Menschen, die da kommen würden, werden das Gesetz brechen. Deswegen muss ich das untersagen. Also Herr Geisel in Berlin hat das so gemacht. Ja. All das sind verfassungsfeindliche, extremistische Taten gewesen durch das Staatspersonal selbst.
Ja, ich würde dich gern ergänzen, um das Verfassungsgericht, das genau diesen Verfassungsgrundsatz, den du gerade ansprichst, die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, ja auch nicht ausreichend verteidigt hat, um es mal vorsichtig zu sagen.
Nein, sie haben ihn nicht nur nicht ausreichend verteidigt, sie haben ihn einfach ignoriert.
Ja.
Sie haben seine Außerkraftsetzung toleriert. Ja. Und das ist meines Erachtens eben nicht zu erklären. Und da bin ich wieder jetzt Analytiker und Philosoph. Es führt nicht weiter, dort zu sagen, na, diese Verbrecher. Ja, das führt an der Stelle überhaupt nicht weiter. Was weiterführt, ist zu fragen, was waren denn die strukturellen Bedingungen, unter denen das so geschehen konnte?
Mhm.
Und kulturell betrachtet ist die wesentliche Bedingung dafür ein moralinverseuchter öffentlicher Diskurs. Institutionell gibt es aber auch Gründe dafür. Also, dass wir in Deutschland keine Gewaltenteilung haben,
ja,
zum Beispiel. Also, dass also die Staatsanwaltschaften den Länderinnenministern unterstehen und damit weisungsgebunden sind.
Ja.
Dass in den Ausführungsgesetzen für alle oberen Bundesbehörden drinsteht, die Leitung wird von der Bundesregierung ernannt. Das heißt, es gibt kein fachwissenschaftliches Korrektiv mehr zur Regierungsmacht in Deutschland, wie es ja nun mit Veröffentlichung der RKI-Protokolle für jeden, der zwei Augen hat, nachgelesen werden kann. Also wo also Fachwissenschaftler sagen, das ist Unsinn, das ist Unsinn, das ist Unsinn, es gibt keine Bedrohung und in politischer Machtvertikale gesagt wird, doch, doch, schreibt was auf, denn wir wünschen uns politisch eine Bedrohung. Ich meine, das sind die strukturellen Bedingungen eines am Ende totalitären Staatshandelns, das dem Einzelnen keine Zuflucht mehr lässt und ihn eigentlich zum Widerstand nötigt und zwingt.
Mhm.
Ja. Und all das ist in Deutschland geschehen und jetzt muss man sich fragen, was zeigt sich daran und wie kann man das verarbeiten? Und das versuche ich in den späteren Kapiteln des Buches.
Ja, ein schönes Rundum zusammenfassen. Unsere häufigeren Zuschauer wissen, wir haben das häufiger thematisiert, also auch die Sonderposition der Deutschen, was diese Abhängigkeit der Staatsanwaltschaften vom Justizminister, da gibt es glaube ich einen Paragraph 183 in den Gerichtsgesetzen, der ist einmalig in Europa, weshalb die Deutschen ja auch nicht überall anerkannt werden als Rechtsstaat. Das war schon vorher so.
Die Tschechische Republik hat auch eine ähnliche Konstruktion.
Ja.
Offenbar geworden, gerichtsfest geworden ist es 2009, als auf europäischer Ebene festgestellt wurde, dass die deutsche Justiz keine internationalen Haftbefehle exekutieren darf, weil wir keine Gewaltenteilung haben.
Ja.
Das heißt also, keine unabhängige Behandlung der Angeklagten sichergestellt ist.
Ja.
Ja.
Aber um da auch noch mal kurz wenigstens zu ergänzen, alles werden wir ja nicht schaffen, du hast es vorhin angesprochen, solange sich der Staat sein Geld selbst druckt oder in beliebiger Höhe Kredite aufnimmt, Es ist ja nicht nur so, dass wir, die vierte Gewalt ist ja im Grunde auch unterwandert, also zumindest bis zu einem gewissen Grad, wenn der Staat überall eingreift. Wir reden hier auch von einer zu weitreichenden Einflussnahme der Politik auf die sogenannten Öffentlich-Rechtlichen, auch wenn du da gerne auftrittst. Das hat das Verfassungsgericht, glaube ich, 2016 auch nochmal festgestellt und moniert. Und es sollte ja umgesetzt werden, dass eine größere Unabhängigkeit, wie im Rundfunkstaatsvertrag vorgesehen, der Sendeanstalten wieder stattfindet. Ich glaube, da gibt es jetzt ein, zwei Feigenblätter. Aber nicht wirklich.
Weil ich habe auch die Petition unterschrieben, die ein Meinungsvielfalt jetzt, nicht, die also eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fordert. Denn ich kenne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über die Redakteure, die mich einladen.
Ja. Ne? Mhm.
Und die Redakteure, die mich einladen, sind Leute, die erkannt haben, okay, der Zeitgeist ist nicht mehr diskursiv. Es gibt eine Tendenz, nur noch in kleinen Bandbreiten mit bekannten Positionen und Personen sich auseinanderzusetzen. Mit wem kann man denn darüber mal reden? Nicht? Mhm. So. Das heißt, es gibt dort kritisches Potenzial, aber auch da die Frage, die produktivere Frage als wer ist schuld, wer unterdrückt wen, wer lobbyiert wen, die friedfertige Frage ist immer, was sind denn die strukturellen Gründe für Menschen, sich so zu verhalten?
Ja.
Und wie kann man diese Strukturen verändern? So, das ist für mich die viel wertvollere Frage, als immer wieder die Frage aufzuwerfen, wer wen misshandelt hat. Obwohl das natürlich auch eine Rolle spielen muss vor Gerichten und so weiter.
Ne? Es ist ja wichtig, die Herangehensweise, ich kann sie ja nur unterschreiben oder unterstreichen. Also wir müssen ja erstmal, was ist hier passiert? Also es ist noch nicht ausreichend auf dem Tisch im Grunde, was du gerade mal so ganz kurz und schlank zusammengefasst hast. Also was ist hier eigentlich vorgefallen seit spätestens 2020? Das ist ja vorbereitet gewesen. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie vom Himmel gefallen ist. Die Strukturen, die waren ja auch schon da. Es ist ja nur dann offensichtlich etwas eskaliert. Also was eine Strukturschwäche schon vorher war, ist ja dann eskaliert durch das Auftauchen eines angeblich alle Menschen tötenden Virus. Und das, was du gerade zusammengefasst hast, dass du sagst, wir haben gesehen in dieser Zeit, dass es keine Gewaltenteilung gibt und hier Totalitarismus nicht nur möglich sondern passiert ist.
Mhm. So, es ist totalitäre Politik passiert zeitweise. Und es ist geschichtlich ja immer so gewesen, ergibt ja auch Sinn, nicht? Dass also eine total entgrenzte Regierungsgewalt sich letztlich aus einer Bewegung ergibt. Die ergibt sich nicht daraus, dass, auch wenn man am Ende sich formal irgendwas abnicken lässt in einem verängstigten Parlament mit ausgesperrten Leuten, es ist doch so, dass die moralische Energie, ja, jede Rechtsbegrenzung hinter sich zu lassen und die Staatsgewalt absolut zu entfesseln für irgendeinen Zweck, das ist letztlich ein soziales Bewegungsgeschehen. Und ich habe in den Corona-Jahren diese Art von, ja, von hypnotischer Verblendung, die da eintreten kann, die habe ich dort beobachtet.
Ja. Ja. Ja, aber dann.
Und ja, tatsächlich ist es übrigens so, wenn jemand das Buch lesen möchte, also der Text, den du vorhin genannt hast, war dies möglich, so ist alles möglich. Der steht frei im Netz sogar. Mhm. Und am Ende von diesem Text sage ich auch sowas wie: Jetzt muss ich mal darüber schreiben, weil sonst, also ich muss irgendwas machen, um in Richtung Versöhnung zu wirken. Und das war im November 22. Und der Text hat eine Debatte ausgelöst in der Berliner Zeitung, die dann über 6 Monate auch lief. Die erste Corona-Debatte in Deutschland, wo von Wolfgang Kubicki bis zu irgendwelchen Epidemiologen sich alle geäußert haben. Und ich habe dann derweil mich daran gemacht, ja, diesen vorhin schon beschriebenen Weg zu gehen, von einem Abrechnungsbuch hin zu einem Brückenbauprogramm eigentlich.
Mhm. Da fällt mir jetzt aber ein Stichwort ein. Ich halte das Buch gleich nochmal hoch. Und wir empfehlen ja sowieso, wie gesagt, ein hervorragender Kriminalroman, und den wir. Ich komme gleich nochmal zur Erfolgsserie. Das ist ein Stichwort, weil ich mich das frage, nicht nur jetzt mit dir, sondern auch vorgestern mit Tom Lausen und anderen. Es wird gefordert von allen Seiten Aufarbeitung. Und ich weiß nicht genau, ich gebe das mal offen so dir rüber als sollten wir die machen und brauchen wir die und wie macht man das überhaupt? Also ich will gleich nochmal fragen mit hoffnungsvollem Blick in die Zukunft, was müssen wir denn lernen und besser machen, um aus dieser Grütze rauszukommen? Wenn ich das höre, einerseits habe ich diesen Impuls selbst und sage, ich möchte, dass das aufgearbeitet wird. Andererseits weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Wenn ich die, also dieses, es hat ja jetzt bei der Europawahl sozusagen ein Versagen der demagogischen Instanzen gegeben, weil die Jungen das Falsche gewählt haben. Mhm. Und bei den Jugendlichen habe ich den Eindruck, dass sie teilweise überraschenderweise einen klareren Blick haben als die älteren Herrschaften und wissen aus einem komischen Instinkt, dass es wenig Sinn hat, jetzt Strafgerichte abzuhalten. Ich gebe das mal offen als Frage an dich. Ist das der richtige Weg? Müssen wir die Täter jetzt finden und bestrafen oder müssen wir einen neuen Weg finden, ohne die zu bestrafen?
Also ein Element des kollektiven Überschreitens menschenrechtlicher Grenzen ist immer eine Art von kollektiv hypnotischer Zustand. Also Hannah Arendt hat das sehr gut beschrieben. Während der Krise haben dann verschiedene Psychologen, für mich am besten der Matthias Desme aus Gent, glaube ich, darüber geschrieben. Und zwar, dass in dem Moment, wo eine, sagen wir mal, spätindustriell vereinzelte und sinnarm vor sich hin lebende Bevölkerung, die auch ökonomisch immer mehr unter Stress steht, wegen dem Abbau der Mittelschichtsgesellschaft, wenn solche Leute eine Ansage bekommen, dass es jetzt eine klare Gefahr gibt, gegen die man sich zur Wehr setzen muss, und dass es außerdem eine klare Anweisung gibt, wie man das Richtige tun kann, ne, und zu den Guten gehören kann, dann resultiert aus dieser Mischung so eine Art von existenzieller Erleichterung darüber, nicht mehr orientierungslos zu sein, einen klaren Feind zu haben, eine klare Handlungsanweisung, um diesen Feind zu bewältigen, auch noch untergehakt mit anderen, also zusammen mit anderen. Ich habe das mal als Solidaritätsrausch bezeichnet. Ich glaube, dass dieser massenpsychologische Rausch tatsächlich ein realer Teil der Erklärung ist, warum so eine Bewegung entstehen kann, in der wir all das gesehen haben, was wir jetzt nicht nochmal durchdeklinieren wollen. Ja. So. Und wenn man das mal vorausschickt, dann ist das, was nach dem Ende einer solchen inhaltlich substanzlosen Massenpanik, was dann zurückbleibt, ist eine Art, ein Gefühl von, was war das eigentlich gerade? Was haben wir da eigentlich gemacht und wieso? Ein echtes Unverständnis auch sich selbst gegenüber.
Siehst du das bei denen, die es gemacht haben?
Ich sehe das bei meinen, bei meinen öffentlichen Auftritten sehe ich das öfters, dass Leute ins Nachdenken kommen und sagen, was war das eigentlich, wie konnte das so sein? Ich kann das heute gar nicht mehr nachvollziehen. Ähnlich wie, wenn man vielleicht an seine Teenie-Jahre zurückdenkt, wenn man hypnotisch in jemanden verliebt ist für ein paar Wochen oder so und dann zurückguckt und denkt, was war denn da los? Ja, also so eine ähnliche Art von Benommenheit. Und das entschuldigt jetzt nicht alles. Deswegen ist da immer noch vieles passiert, was strafrechtlich aufgearbeitet werden muss. Ja, aber ich glaube, dass zur gesellschaftlichen Befriedung tatsächlich so etwas wie eine Bewegung von runden Tischen das Beste wäre. Also runde Tische, die in einer minimalen Weise moderiert sind, und das sollte nicht von staatlicher Seite moderiert sein, das könnte vielleicht auf der kommunalen Ebene passieren, und man könnte Bürger mit einem minimalen Wissen über Moderation einer solchen Situation versehen, ja? Mhm. Oder solche nutzen, die das ohnehin können. Mhm. Und dann mit ein paar Regeln einfach Dinge zur Sprache bringen, mit dem Versprechen, dass daraus keine juristischen Verfolgungen konstruiert werden oder aufgenommen werden. Denn eins ist klar, ein Arzt, der ein Mittel verspritzt, mhm. was nicht mal einen Beipackzettel hat, mhm. ja, der macht sich strafbar.
Ja.
So, ja. Ein Lehrer, der Kindern Masken aufsetzt und die auf Abstand setzt, macht sich wegen Menschenrechtsverstößen strafbar. Ich bin davon fest überzeugt, dass das so ist. Ja.
Ja.
Und wenn in der Breite der Bevölkerung durch eine solche eine Art von Angsthypnose auf so breiter Front Schäden angerichtet werden, die an sich Strafrechtsmaterie sind,
ja.
dann wird wahrscheinlich jeder Staat und sein Justizapparat damit überfordert sein, das zu verfolgen.
Ja.
Denn schließlich müsste der Justizapparat ja auch sich selber verfolgen.
Ja,
denn auf allen Ebenen haben aufgrund von moralisierten Voraussetzungen Richter es aufgegeben, Sachstandserhebungen zu machen und sich selber eine Meinung zu bilden über die Sachverhalte, bis hoch zum Bundesverfassungsgericht. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht ist heute intellektuell erledigt. Für jeden, der dort hineinschaut. Denn wie kann es denn sein, dass man sagt, wir sagen, die Corona-Politik war gerechtfertigt aufgrund der RKI-Empfehlungen?
Ja.
Ich verkürze es jetzt sehr stark.
Ja.
Und jetzt kann man nachlesen, dass die RKI-Empfehlungen politisch gewollte Ansagen waren, die grob sachwidrig waren.
Mhm.
Und jetzt, ich bin gespannt, was macht denn das Verfassungsgericht jetzt? Was werden sie denn jetzt machen? Werden sie sagen, ja, ich glaube, wir müssen mal die RKI-Files lesen.
Mhm.
Ja, also verstehen Sie, das Ganze bekommt ja eine Art von, eine Dimension, in der eigentlich der gesamte Staatsapparat sich selber zu verurteilen hätte. Und deswegen kann ich Menschen verstehen, die sagen, das kann eigentlich nicht der richtige Weg sein.
Mhm.
Sondern der richtige Weg muss sein nach Art einer Bewegung von runden Tischen oder vielleicht einer Wahrheitskommission, all das auf den Tisch zu bringen, was geschehen ist. Denn nur das, was man ausspricht und auch bedauert, kann vergeben werden.
Ja. Na gut, das setzt ja ein großes Selbstbewusstsein voraus, ehrlich gesagt. Jetzt mal einmal den einen halben Schritt zurück. Wer soll denn diese runden Tische einrichten? Also nochmal, wir brauchen da ein gewisses Selbstbewusstsein. Das heißt, diejenigen, die sich ja auch in irgendeiner Weise, wenn auch unter Hypnose, schuldig gemacht haben, müssen ja mitwirken. Wir beide können das nicht durchsetzen. Also weder auf der... Und da 80% oder vielleicht ein paar weniger, aber sich ja also zumindest unter Hypnose haben mitreißen lassen oder mitschuldig gemacht haben, weiß ich nicht, ob das gelingen kann. Bin ich in leisem Zweifel. Ich finde deine Idee richtig. Aber du merkst ja, dass sich die Politik und auch alle anderen im Moment mit Händen und Füßen dagegen wehren und sträuben, diese irgendeine Form von Aufarbeitung, was haben wir denn da eigentlich gemacht, überhaupt auch nur zuzulassen. Und wenn, unter sich. Ne? Dass man sagt, das muss aber in kontrollierter Form passieren. Also vielleicht kann es mal eine hinter verschlossenen Türen ein Gespräch geben, eine Enquete-Kommission, aber bloß nicht irgendwie in der Öffentlichkeit. Du siehst mich ein bisschen ratlos. Also, dass man sagt, ich finde deine Idee richtig. Ich weiß nicht, ob wir in der mentalen Verfasstheit sind, so als die gesamte Bevölkerung, ob wir ausreichend Selbstbewusstsein haben, um das zu können. Aber du machst mir Hoffnung.
Man findet immer Gründe dafür, das nicht zu tun, was man für richtig erkannt hat. Und also insbesondere dann, wenn es Kosten verursacht und Mut erfordert, dann wird man Gründe finden.
Mhm.
Und diese Gründe findet man immer, indem man die erste Person Plural in Anschlag bringt. Also ne, sind wir denn da, oder die dritte Person Plural, sind Sie denn da überhaupt? Ich kann nur sagen, dass ich meine das sehr ernst, was ich auf der ersten Seite von diesem Buch im Moralgefängnis schreibe. Ich habe und ich mache nun wirklich viel in Richtung Verständigung, Versöhnung, Dinge aussprechen, die schmerzlich sind. Und trotzdem mache ich nicht genug. Mhm. Also ich habe immer noch eine Handvoll Bekannte, mit denen ich mal reden müsste. Ne? Also Leute, die irgendwie im Hausflur mich als Verschwörungstheoretiker lautschreiend verlassen haben, ne? Mhm. Mit denen ich mal reden müsste, mit denen ich noch nicht geredet habe.
Würden die mit dir reden?
Das werde ich dann herausfinden.
Ja.
Das werde ich dann herausfinden. Aber das Perfekte ist der Feind des Guten. Und wenn es keine runde Tischbewegung geben wird, weil die institutionellen Widerstände dagegen zu groß sind, dann ist immer noch für das Klima in der Republik und also ist das Klima in deinem Freundeskreis nicht unerheblich. Und das Klima in deinem Betrieb und anderswo. Und man kann sozusagen das Prinzip dieser runden Tischidee kann man für sich selber schon anwenden bei vielen kleinen Gelegenheiten. Und ich versuche das zu machen.
Mhm. Ja. Ja, du, wie gesagt, ich komme gleich nochmal übrigens zu deinem anderen Buch. Erinnere mich dran, falls ich das irgendwie unter den Tisch fallen lassen will. Das will ich nämlich nicht. Das liegt die ganze Zeit hier neben mir.
Nee, wir können wir ja gerne drauf
losgehen. Nein, werde ich immer bei diesem ganz grundsätzlichen, wenn deine Herangehensweise gefällt mir. Ich gestehe das jetzt einfach mal im Schreiben wie im Sprechen. Und ich möchte ja auch gerne alleine und mit dir irgendwie eine Perspektive sehen oder finden. Nur sehe ich ja auch in deinem im letzten Teil vom im Moralgefängnis die sehr scharfe und sehr auf den Punkt geführten Argumente, dass uns ja doch einiges fehlt. Also nicht nur als Deutsche, was dieses große Problem betrifft, dass wir aus Versehen wieder in etwas hineingerutscht sind, was wir nie wieder zulassen wollten, sondern auch auf anderen Ebenen. Also dass man da müsstest du dann ja auch noch ein paar runde Tische einrichten und nochmal vielleicht in noch kürzerer Form denen, die dich im Flur gemobbt haben, nochmal erklären, was irgendwie warum nicht geht. Auch deshalb finde ich das Buch gut und das war ja auch Gegenstand deiner Artikel vorher, also in der für dich etwas schwierigeren Zeit, dass man sagt, wenn auch mit perfekt gebremstem Kummer, würde ich fast sagen, und Zorn oder irgendwas so dazwischen, dass man sagt, das ist doch nicht euer Ernst, was ihr hier macht. Also diese Sprache in der Form zu missbrauchen, da hast du einen guten Rat irgendwie zumindest auf Lager, dass du sagst, wenn jemand wieder von Hassrede und Hetze und Nazi anfängt, dann versuchst du doch mal mit Auslachen. Das hat mir sehr gefallen. Das ist eigentlich die Antwort darauf, wenn jemand... Denn Sprache ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, um da aufeinander irgendwie wieder zuzugehen. Aber da sind ja noch andere Defizite und da würde ich dich dann auch noch gerne einmal zumindest fragen wollen, wie wir das beheben, weil das ist ja für alles, was uns lieb und teuer ist, von Zukunft, Frieden bis Demokratie, da stehen ja so einige Dinge im Wege, wenn man, also die mir im Moment gar nicht gegeben scheinen, bei denen, nicht wir, frage, ob da überhaupt ausreichend Selbstbewusstsein und es gibt gewisse Voraussetzungen nach Michael Andrik für Demokratie, ob das überhaupt da ist. Ich gucke da immer in so ein...
Die Frage bei sich umzuwälzen.
Ich habe sowas befürchtet.
Die Frage, ich bin an der Stelle ziemlich, auf eine Art bin ich auch ein bisschen härter geworden in den letzten Jahren. Die Frage bei sich umzuwälzen, was die Defizite der anderen Menschen und der äußeren Umstände sind. Mhm. Das ist eine reaktive Verhaltensweise. Wenn man sich so verhält, dann lebt man das Leben von außen nach innen. Darüber habe ich in Erfolgslehre einiges gesagt. Ne? Mhm. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal hingehen. Ich glaube, dass das Grundprinzip der ganzen europäischen Moderne etwas ist, was ich als die Ordnung des Ansehens bezeichnen würde. Das heißt, kurz gesagt, in Abwesenheit Gottes. Ja, das heißt also einer transzendenten Autorität, die wir alle gleich anerkennen und alle gleich auch noch verstehen, ja, müssen wir nun einmal davon ausgehen, dass die menschlichen Umstände vom Menschen gemacht werden. Mhm. Menschliche Verfassungen sind von Menschen geschrieben, gesetzgebend für unser Leben ist der menschliche Wille. Und das bedeutet, dass wir in unseren ganz grundlegend in unserer Gesellschaftsstruktur in der europäischen Neuzeit uns so eingerichtet haben, dass wir permanent dabei sind, einander Respekt zu erweisen. Das heißt, unsere ganze Höflichkeitskult unseres Umgangs besteht eigentlich nur darin, zu antizipieren, was die anderen voraussichtlich von mir wollen werden und dem dann Genüge zu tun, sodass ich das bekommen kann, was sie zu verteilen haben. Mhm. Ich mache mich darüber nicht lustig, auch in der Erfolgslehre nicht. Ich zeige nur, wie diese metaphysisch unbehauste Existenz, nicht, wo eigentlich die Ordnung in der Welt aus der Koordination der Einzelwillen kommen muss, mhm. ja, wie die dazu führt, dass die moralische Eigenperspektive tendenziell ausgedünnt wird bei dem Einzelnen, der in den modernen Strukturen funktionieren muss. Und wenn du jetzt darüber sprichst, was draußen alles für Defizite sind, ja, und ob das nicht ein Grund wäre, vielleicht gewisse Dinge für aussichtslos zu halten, darauf würde ich gerne mal antworten mit einer anderen Sichtweise. Die anderen Menschen sind in jedem Moment, wo sie mir begegnen, genauso wie sie sind. Also in jedem Moment, wo mir jemand begegnet, habe ich genau in dem Moment darauf, wie er mir begegnet, null Einfluss. Null. Ja. Die äußeren Umstände der Gesellschaft, die strukturellen Begebenheiten und so weiter, auf die habe ich in jedem konkreten Moment auch keinen Einfluss, mhm. ja, sondern kann sie erstmal nur als Faktor zur Kenntnis nehmen. Ja. Mhm. Aber die ganze Lebensweisheit, ja, läuft darauf hinaus für mich, seinen Geist so zu handhaben, dass man in dem aktuellen Moment, den man hat, denn das ist ja der einzige, den man jemals zu sehen bekommen wird, von der Zukunft ist der aktuelle Moment, mhm. ja, dass man diesen aktuellen Moment im Vollbesitz seiner Kräfte ist und im Sinne seiner Absichten handeln kann. Mehr kann kein Mensch tun. Also bei sich dafür zu sorgen, dass man nicht von Hass und von Gier und von irgendwelchen Rastlosigkeiten umhergetrieben ist und sich ständig fragt, wie es denn im Großen und Ganzen aussieht, anstatt das vernünftig zu bewältigen, was man selber jetzt anfassen und bewegen kann. Ja? Also wenn man seinen Geist so handhabt, dass man diese momentane Präsenz hat, dann kann man tatsächlich auch einen realen Effekt in der Welt erzielen. Und dann kann man bei sich und anderen Leuten in Richtung Frieden und Ausgleich wirken, soweit wie das einem eben möglich ist. Und wenn mir dann einer sagt, ja, aber es ist doch so wenig, was man dann machen kann, dann frage ich immer gern zurück, wirklich? Was willst du denn? Willst du, dass man dich zum Diktator macht, damit dann deine Irrtümer regieren dürfen, anstatt die der anderen? Das ist ja wohl auch nicht der Weg. Also ich bin skeptisch mit diesen, ich finde es wichtig, über Strukturen nachzudenken und sich über sie zu informieren, sonst weiß man ja nicht, wo man ist, ja. Aber die heranzuziehen, um zu sagen und viel Zeit darauf zu verwenden, was alles wahrscheinlich nicht funktionieren wird, das ist eine reaktive Lebenshaltung. Ich habe lieber eine selbstbestimmte Lebenshaltung. Hm.
Ja, ja, jetzt bin ich in der Ecke des Pessimisten, glaube ich, gelandet, oder? Das wollte ich ja gar nicht hin.
Ja, oder das, also man sollte ja die Erwachsenen eigentlich eher bezeichnen als die Verstrickten. Ja? Ja. Also du bist dann schon sehr verstrickt. Also denke ich, wenn du, jedenfalls in diesem Moment, wenn du lieber sozusagen über die Staatsanwaltschaften nachdenkst, ne? Hm. Oder über all diese großen Zusammenhänge, anstatt sich jetzt mal zu fragen, was kann ich denn in diesem Moment drehen?
So. Michael, entschuldige, wenn ich das sage, aber unterschätze nicht, dass ich hier sitze und mit, soweit mein Gehirn das kann, auch versuche, stellvertretend für viele Fragen zu stellen. Ich freue mich, am nächsten Sonntag haben wir auf unserem Freunde-Kanal, den gibt es auch noch, auf meine Anregung hin ein Gespräch darüber, ob man überhaupt irgendetwas freiwillig machen kann. Also ob es einen freien Willen gibt und meine Behauptung, dass es das nicht gibt und sehr entspanntes, nur in diesem Moment überhaupt und dann nicht mal freiwillig irgendwas zu tun in einem chaotischen Universum mit dem anderen B diskutiert, das könnte möglicherweise Spaß machen und da siehst du mich dann wesentlich entspannter als hier, weil ich aus irgendwelchen pflichtschuldigen Gründen meine, dass ich auch das irgendwie von denen, die uns zuhören, mal abholen darf und muss. Also ich sage, okay, was können wir denn in der haben wir denn überhaupt Hoffnung, weil das so viele Vollpfosten sind da draußen? Das war jetzt in Prosa gesprochen. Ich bin in dem Punkt bei dir. Unser Einflussbereich reicht nicht weit über diese Minute hinaus zu dem, mit dem ich gerade zu tun habe. In diesem Fall Michael. So.
Und genau. Ich könnte noch eine Sache anbieten, das kannst du gerne schneiden, wie du möchtest. Aber ich sage noch einmal etwas, was mir in dem Zusammenhang als Parabel immer gerne, kannst du gerne machen, wie du möchtest. Aber ich finde etwas, was das schön auf den Punkt bringt, ja. Krieg und Frieden, Tolstoi. Mhm. Da wird also der General, der also Napoleon aus Russland expediert, dieser Kutusow, ja, der wird beschrieben wie so ein etwas mittelmäßig intelligenter, rotwangiger Greis. Ja? Ja. Aber der macht etwas sehr Charakteristisches. Er lenkt nämlich seine Truppen, indem er unter ihnen umherläuft und dann fragt, ja, kommt die Post von der Mutter denn an? Mhm. Sind die Stiefel noch warm? Solche Sachen fragt er seine Leute. Mhm. Und wenn also ein vorlauter Leutnant ankommt und sagt, die Franzosen brechen die linke Flanke und er hat irgendwie das Gefühl aus seinen Truppengesprächen, dass das nicht so ist, dann sagt er, werft ihn in den Kerker, den Idioten. Mhm. Ja? Und irgendwann löst Tolstoi dann auf, worin die Weisheit dieses Kutusow besteht. Ja? Und er sagt dann, also es sind nicht die einzelnen Personen, die Geschichte machen, sondern das sind die gleichgerichteten Strebungen von vielen, vielen Einzelnen. Das, was also Kutusow bezeichnet als den Geist der Truppen. Mhm. Ja, so. Und er spricht dann von dem Integral der Geschichte. Mhm. Also die Kurve wird gebildet aus infinit vielen kleinen Momenten. Ja. Mhm. So, das halte ich für ein sehr kluges Bild, was mir auch immer hilft, zu sagen, ja, nein, ich habe heute nicht die Bundesrepublik reformiert, aber ich habe von mir aus eine Lesung gehalten mit vor 80 Leuten und mit denen 2 Stunden diskutiert. Und wieder 15 Gespräche angestoßen, die so ein aufklärendes Moment weitertragen. Und ja, der Rest ist Gott befohlen.
Ja, ja. Ich muss mir gerade meinen gelben Zettel machen und da drauf schreiben, Termine für 80 Millionen Einzelgespräche, Michael, mit
den Leuten. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht.
Ja, ich würde dir auch vielleicht ein paar abnehmen, aber ich weiß nicht, wie hoch der Aufwand wird. Ja, aber ich will mal ganz kurz jetzt, also weil wir auch, ich weiß um die Geduld unserer Zuhörer, aber ich weiß auch, dass ich noch über Erfolgslehre sprechen möchte. Und zwar, wenn es dir recht ist. Also du hast
mich. Ja, ich habe noch 10 Minuten, habe ich noch.
10 Minuten, ja. Das schaffen wir. Also weil ich insofern ganz merkwürdig bin. Du hast ja auch über das Moralgefängnis Auskunft gegeben auf, ich glaube, in jedem einzelnen Internetformat. Mich hat das sehr gefreut. Ich konnte dir da zuhören. Deswegen habe ich heute oder haben wir einen anderen Weg gewählt. Es ist so viel für mich Spannendes drin, dass man sagt, der Begriff der Spaltung und ob Deutschland überhaupt gespalten ist, ob das ein Zustand oder eine Handlung ist. Ich will das mal so anteasern, wie man das so schön sagt. Und auch die Moralisierung als Problem, die hast du ja angesprochen heute. Ich finde das hochspannend. Ich finde es besser, wir vertiefen das gar nicht. Die Leute sollen das lesen. So. Das andere ist, du hast mir gesagt, dann als ich gesagt habe, ich möchte gerne mit dir sprechen, ich soll auch Erfolgslehre lesen. Gefälligst. Mhm. Habe ich gemacht. Und habe da die Philosophie für die Arbeitswelt, habe nichts erwartet. Wie gesagt, ich kannte dich ja nicht. Also ich dachte, okay, jetzt schreibt mir der Manager und Philosoph auch noch was über die Arbeitswelt. Kernthese ist, glaube ich, Ehrgeiz ist eine Geisteskrankheit. Gebe ich das richtig wieder?
Sehr gut. Ja. So. Eine Geisteskrankheit nicht, es ist pseudomoralischer Wahnsinn. Es ist schon ein Kulturphänomen, aber ich würde es nicht pathologisieren, ja, sondern es ist ein Kulturphänomen. Ja. Mhm.
Da gibt es nur eine Berührung, also erstmal in diesem ganzen, in dieser Thematik. Du weißt, dass ich, anders als du bist von der Philosophie ins Management gegangen. Ich habe Wirtschaft studiert und bin dann irgendwie in die Kunst und Philosophie gegangen. Mhm. Da sind viele Gedanken drin. Ich habe mir sehr viele in deinem Buch angestrichen, aber da ist ein Gedanke drin, das entsteht, ich finde das Zitat jetzt auch nicht, aber das entsteht, dieses Ehrgeiz als Tugend, aus dem Irrtum, dass wir irgendwie für unseres Glückes Schmied wären oder irgendwie verantwortlich für das, was in unserem Leben passiert. Erinnerst du dich daran, dass du das geschrieben hast?
Da müsste ich mal ein Zitat hören. Kann ich erstmal nicht verstehen.
Nein. Muss ich Zitate suchen, dann müssen wir ein bisschen Musik machen, aber wir können ja auch nicht schneiden. Warte mal eben. Das finde ich. Ich will das. Ich will das jetzt finden. Mann.
Also während du das suchst, kann ich ja mal sagen, zentral ist tatsächlich der Begriff von Ehre und Ehrgeiz für das Buch, weil der Ehrgeiz ja so etwas ist wie die Leittugend des industriellen Systems. Und ich komme in dem Buch aber zu dem Schluss, dass der Ehrgeiz das genaue logische Gegenteil markiert von moralischer Eigenständigkeit. Und das steht relativ am Ende des Buches, war aber der erste Gedanke, den ich gefasst habe. Und ich habe dann, um den wirklich erklären zu können, habe ich dann quasi rückwärts das ganze Buch schreiben müssen. Mhm. Und so kam das Buch zustande. Ja.
Ja, aber erstens das Zitat möchte ich dir jetzt noch geben und dann noch was Zusammenfassendes sagen. Also der Glaube an selbst errungenen Erfolg legitimiert Ehrgeiz als Tugend.
Mhm. So. Richtig, genau. Mhm. Und deshalb also da muss man jetzt wirklich ein bisschen zurückgehen. Ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, was ich als charakteristisch sehe für das neuzeitliche System. Ne? Nämlich, dass wir durch den gegenseitigen Achtungserweis im Alltag und in unseren politischen Systemen sicherstellen, dass der Einzelne als Gesetzgeber der Welt geachtet wird und einen gewissen Sicherheitsraum hat. Mhm. So kann man die modernen Verfassungsstaaten meines Erachtens interpretieren. So. Und die Aufgabe des Staates besteht in der Rechtegarantie. Also der garantiert uns Räume für störungsfreies Handeln. So. Und diese Grundsituation hat noch eine andere Eigenschaft oder Folge, könnte man sagen. Es bedeutet nämlich, dass jede Institution, die irgendwelche Forderungen an mich stellt, also die Schule, die Bundeswehr, das Unternehmen, die Universität, wer auch immer, jede Institution muss ihren Daseinsgrund klar darlegen können und ich muss den beurteilen können. Also wir haben ein Einwohnermeldeamt, weil wir das Gesetz so und so haben über die Einwohnermeldeämter und der Zweck, dem das dient, ist, dass wir wissen, wer hier im Land ist. Mhm. Ist es gemeinwohlrelevant? Ja, kann ich zustimmen, darf also mein Steuergeld dafür verwendet werden. Jede Institution, in der wir uns bewegen können, in der Industriegesellschaft, hat in diesem Sinne eine pyramidale und inhaltlich strikt limitierten Sinn, einen pyramidal geordneten, hierarchisch meistens verwalteten, limitierten Sinn. Die Sinnlimitierung ist das Wesen der Institution. Mhm. Ja? Und um die Menschen in einer sinnarmen, also sinnlimitierten Institution dahin zu bringen, sich möglichst mit ihrer ganzen existenziellen Energie einzubringen, ja, ist eine Art Veranstaltungswesen notwendig. Man muss nämlich den Individuen Erfolgsmöglichkeiten veranstalten. Erfolg ist nichts Objektives. Erfolg hängt von Kriterien ab, nach denen man sich erfolgreich oder unerfolgreich findet. Und die Institutionen nehmen bei uns an, dass wir Ruhm, Geld ansehen möchten. Ja. Ja, und veranstalten für uns Gelegenheiten, dieses auch zu erringen, nämlich im Wechsel, im Tausch für Konformität an den Institutionszweck. Ja. So. Und wenn ich also einmal mich so weit in diese Doktrin hineinbegeben habe, auch existenziell mit meinem ganzen Arbeitsleben, sehr interessanter Begriff, dann komme ich irgendwann zu diesem Satz, der einer von vielen ist in dem Buch, den du hättest zitieren können dazu, nämlich der selbst errungene Erfolg legitimiert Ehrgeiz als Tugend, weil wenn ich nämlich voll indoktriniert bin in das System, dann sage ich, ja, guck doch mal, hier ist mein Dienstwagen, hier ist mein hohes Gehalt, hier ist meine Abteilung oder mein Bereich, den ich leite, was immer es sei, wo immer man ist, ja, und was hat mich dahin gebracht? Mein Ehrgeiz. Muss doch eine prima Sache sein. Tatsächlich ist Ehrgeiz ist sportlich betriebene Konformität. Ja? Sehr schön. Das ist Ehrgeiz. Ja. Ja? Mit Eifer, mit sportlichem Eifer betriebene Konformität. Der Ehrgeizige möchte so sein wie alle anderen und zwar mit Vorsatz. Ja? Mhm. Denn sonst bekommt er nicht das, was sie ihm zu geben haben. Also sich als ehrgeizig zu bezeichnen, ist eigentlich ein Bekenntnis zur moralischen Uneigenständigkeit.
Ja. Herrlich, kannst du das nochmal als. Hast du nochmal irgendwann eine Stunde mehr Zeit? Naja, muss ja auch nicht. Aber ich will, deswegen wäre es ja ein Teaser. Ich halte das Buch jetzt zum
Schluss. Also, wir können gerne über die Thematik von Erfolgslehre nochmal in der Tiefe sprechen, denn da steckt viel drin.
Michael, wir kannten uns vorher nicht. Ich bin froh, dass wir uns jetzt seit einer Stunde kennen. Ich habe das gelesen und habe nicht erwartet, dass ich. Deswegen bin ich so glücklich, dass du erstmal Philosophie studiert hast und dann in die Arbeitswelt und ins Management gegangen bist, sonst wäre uns das leider erspart geblieben. Weil in diesem Ganzen, warum du dir das angetan hast, wäre wieder eine Stunde selbst ein eigenes Gespräch. Warum macht man denn sowas? Das hat ja auch was Schizophrenes, also dass man diese beiden Welten, nicht als Krankheitsbild, entschuldige, aber warum macht man denn das beides? Ich habe nur, und das ist das abschließende Kompliment, dann in deinem Vorwort gedacht, was macht der denn da? Denn da finde ich dann so schöne Sätze, wie man hat Erfahrung, nachdem man sie gebraucht hatte. Aber das oben ist auch von dir. Wer sich auf den Weg machen will, muss erstmal herausfinden, wo er gerade ist. Also wo man so sagt, da kommt jemand und will nur eine Philosophie der Arbeitswelt schreiben und hat vorher sehr, sehr grundsätzliche philosophische Dinge, die ein eigenes Buch eigentlich brauchten. Das macht er dann aber nicht, weil er hat mir die Arbeitswelt versprochen und macht das hervorragend. Aber dieses Vorher, was sich angedeutet hat in einigen deiner Bemerkungen heute, ich glaube, das möchte ich nochmal in Ruhe machen.
Ja, machen wir das.
Wenn wir beide die Zeit finden und mögen, jetzt haben wir nur noch 2 Minuten Zeit, aber ich halte nochmal 2 Bücher von Michael Andrik hoch und sage, dass am Sonntag auf dem Freunde-Kanal B&B über den freien Willen, den es nicht gibt, meine Arbeitsthese veranstaltet wird. Und du musst ja auch jetzt noch eine Bahn kriegen, glaube ich. Aber es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest.
Ja, vielen, vielen Dank, Dirk, dass wir so in Ruhe miteinander sprechen konnten, ohne thematische Hetzerei.
Ich glaube, wir sehen uns wieder und sprechen uns wieder. Mach es gut und pass auf dich auf. Bis dann.
Gerne, du auch.
Danke, Michael. Ciao.
Bis dann. Tschüss.